Einen wunderschönen Festtag, Geschwister. Und ich kann meinen Vorrednern nur beipflichten. Der Anblick auf die Festgemeinde hier oben ist wirklich grandios. Und ich möchte es auch nicht versäumen, unsere Zuhörer im Internet zu begrüßen. Denn auch sie sind ein Teil unserer Festgemeinde, auch wenn sie nicht, aus welchen Gründen auch immer, hier physisch unter uns sein können. Geschwister, ich möchte Sie bitten, mit mir ganz zu Beginn dieser Predigt eine Bibelstelle aufzuschlagen. Und zwar eine Bibelstelle, ich meine, wir haben uns alle nicht abgesprochen, aber die im Grunde, ich glaube, alle meine Vorredner bisher zitiert haben. Und zwar geht es dabei um 5. Mose. Und zwar 5. Mose 14 hier. 5. Mose 14. Und dort lesen wir zunächst die Verse 22 und 23. Hier heißt es: Du sollst alle Jahre den Zehnten absondern von allem Ertrag deiner Saat, der aus deinem Acker kommt, und sollst davon essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählt, dass sein Name daselbst wohne, nämlich vom Zehnten deines Getreides, deines Weines, deines Öls und von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, auf dass du fürchten lernst, den Herrn, dein Gott, dein Leben lang. Und das ist im Grunde das, wo wir hier sind, uns hier am Laubhüttenfest versammeln. Und dann nun in Vers 26. Und gib das Geld für alles, woran dein Herz Lust hat, sei es für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder für alles, was dein Herz wünscht, und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Genauer gesagt ist hier von mehr als nur einer Aufforderung die Rede. Nun, das Fest ist noch jung, wir sind alle noch aufnahmefähig und zu besonderen Gehirnleistungen in der Lage. Wir haben jetzt hier gerade eine Aufzählung gehört und ich möchte ein kleines Quiz mit Ihnen machen. Und zwar habe ich gleich eine Musikeinspielung und Sie sollen erraten, über was wir uns heute unterhalten wollen.
Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. In den schwersten Stunden lass nicht, bitte nicht allein. Denn es wird Zeit, wir müssen langsam gehen. Sonst muss die Braut noch vor der Kirche stehen.
And I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Dass ich immer träume von daheim.
So, nun die Preisfrage. Worum geht's? Um die Rinder, richtig? Nein. Das ist das Thema unserer heutigen Predigt. Und zwar geht es diesmal, war nur ein kleiner Vorgeschmack. Nein, diesmal wollen wir uns mit dem Thema Wein auseinandersetzen. Und zwar nicht mit Wein direkt mit seinem Endprodukt, sondern wie es dazu kommt. Und ich möchte ganz zu Beginn meiner Predigt einen Warnhinweis richten, und zwar einen durchaus ernst gemeinten Warnhinweis. Und zwar an diejenigen, die eine Schwäche für Alkohol haben. Ich bin in gewisser Weise selbst Betroffener. Mein Vater war Alkoholiker und mein Onkel auch. Und insofern weiß ich, was das für eine Familie bedeuten kann. Und ich möchte deswegen den Hut ziehen für all diejenigen, die es geschafft haben, diese Schwäche zu überwinden und auch trocken zu bleiben. Und sollten Sie hiervon betroffen sein, so konzentrieren Sie sich bitte ausschließlich auf den geistigen Aspekt dieser Predigt und rühren Sie bitte nach wie vor keinen einzigen Tropfen mehr an. Auch sollte Alkohol für Kinder und Schwangere tabu sein. Doch nähern wir uns dem Thema als gesunde, verantwortungsbewusste Erwachsene. Gott erlaubt ausdrücklich den Genuss von Alkohol am Fest, wie wir ja eingangs gelesen haben. Und auch wenn uns Gott erlaubt und ja sogar ermutigt, Wein und anderen Alkohol zu trinken, so gilt auch hier, wie in allen Bereichen des Lebens, das Prinzip der Ausgeglichenheit. Und die Bibel warnt eindringlich davor, zu viel zu trinken. Wir lesen beispielsweise in Sprüche 20 und in Vers 1, wo es heißt, der Wein macht Spötter und starkes Getränk macht wild. Wer davon taumelt, wird niemals weise sein. Also nicht, wer davon trinkt oder es genießt, sondern wer davon taumelt, wird niemals weise. Und in 1. Korinther 6 und in Vers 10 heißt es, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes nicht ererben. Also, auf der einen Seite schon die Ermutigung, Wein am Fest zu genießen. Auf der anderen Seite auch mahnt die Bibel zur Ausgeglichenheit mit dem Thema. Der Wein und der Maßvolle, ja, also ich meine damit jetzt nicht an der Stelle das Oktoberfestmaß, also den Liter, sondern der maßvolle Umgang mit dem Wein hat in der Bibel einen besonderen Stellenwert. Beispielsweise handelte Christi erstes Wunder vom Wein. Und dazu möchte ich Sie bitten, wenn Sie wollen, Johannes 2 aufzuschlagen, als unsere erste Stelle, die wir lesen wollen. Johannes 2, und dort lesen wir die Verse 1 bis 11. Ich lese hier aus der Übersetzung Hoffnung für alle. 2 Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, und das muss man sich jetzt mal vorstellen, eine Hochzeit in den arabischen Ländern, und wer das schon mal im Fernsehen gesehen hat, wie das da abgeht, dann darf man davon ausgehen, dass der Gastgeber in dem Fall nicht nur 2 kleine Fläschelchen für die große Festgemeinde hatte, sondern schon etwas mehr in Vorrat hatte. Aber wir lesen hier, als der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billige Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Man stelle sich vor, Christus macht hier, nachdem der ganze Wein schon aufgebraucht war, der vorhanden war, fügt er 600 Liter Wein nochmal zur Festgemeinschaft hinzu. Und zwar nicht irgendein Wein, sondern vom Feinsten. Auch lesen wir, dass im Millennium ein jeder unter seinem eigenen Weinstock sitzen wird, wie die Schrift sagt, und es genießt. Wobei allein schon das Sitzen unter einem Wein, insbesondere bei sengender Sommerhitze, kann schon ein Genuss sein. Und dann, wie wir hier lesen, dürfen wir auch von den Früchten genießen. Denn es heißt in Sacharja 3 und in Vers 10, an jenem Tag, sagt der Herr, der Herrscher der Welt, werdet ihr euch gegenseitig einladen und in Frieden und Sicherheit die Früchte eurer Weinstöcke und Feigenbäume miteinander genießen. Sacharja 3 und in Vers 10 war das. Aber wenn wir über den Wein nachlesen in der Schrift, ist wohl zumindest die für mich bedeutungsvollste, größte Symbolik die, die wir in Markus 14 lesen. Und zwar Markus 14 und dort lesen wir die Verse 23 und 25. Hier heißt es: Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Jesus sagte: Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich versichere euch, von jetzt an, und das war das letzte Passa, das er mit seinen Jüngern hielt, werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in Gottes Reich trinken werde. Das heißt, auch der verwandelte Christus, der es könnte, wird in der Zeit zwischen dem letzten Passa und dem Reich Gottes den Zeitraum, den wir hier in Schluchsee feiern, keinen Wein mehr trinken. Das heißt, wenn das, was wir hier feiern, in Erfüllung geht, wird auch Christus wieder Wein trinken werden. Und hier spannt sich ein Bogen zwischen dem Blut Christi und der Aussage Christi, er ist erst wieder im Reich Gottes zu trinken. Eine wunderbare Verbindung und Verknüpfung der Frühlingsfeste mit den Herbstfesten. Und offensichtlich gibt es eine besondere Bedeutung des Weines und insbesondere hier am Laubhüttenfest. Denken wir daran, wenn wir hier am Fest Wein trinken, dass Christus dies auch erst wieder im Millennium tun wird. Welch eine Symbolik, nicht wahr? Aber was ist das Besondere am Wein? Was ist das Besondere, warum der Wein so häufig in der Schrift erwähnt wird? Schauen wir uns daher einmal an, was es mit dem Wein auf sich hat. Wein besteht im Wesentlichen aus Wasser, Alkohol, Zucker und Spurenelementen wie Säure, Mineralien und Aromen. Dabei gilt festzustellen, dass Wein, den wir trinken, und das, um den Wein geht es jetzt hier, nicht aus einem Brunnen gefördert werden kann. Es gibt auch keine Quelle, aus der Wein strömt. Und die Form, wie wir ihn hier kennen, bevor er trinkbar ist, muss er einen Prozess durchlaufen, an dessen Ende das Produkt steht. Und auch wir müssen einen Prozess der charakterlichen Reifung durchlaufen, bevor wir als Endprodukt vollendet sind. Wer genießen kann, trinkt keinen Wein mehr, sondern kostet Geheimnisse, erkannte der spanische Maler Salvador Dali ganz richtig. Was können wir also vom Wein lernen? Wenn Sie einen Titel möchten, der lautet Die Analogie des Weins. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf den Wein zunächst als Pflanze. Das Wesentliche am Wein, und das ist gleichzeitig mein erster Punkt, Wein kann nicht überall angebaut werden. Wein kann nicht überall angebaut werden. Weinbau findet aus klimatischen Gründen nur auf zwei schmalen Gürteln auf der Erde statt. Der größere befindet sich auf der nördlichen Halbkugel und verläuft ungefähr zwischen dem 40. und 50. Breitengrad. Und auf ihm liegen auch die großen europäischen Weingärten und auch die nordamerikanischen Anbauzonen. Und da gibt es noch einen kleineren Gürtel auf der Südhalbkugel. Dazwischen ist Weinbau praktisch nicht möglich. Entweder ist es zu heiß oder es mangelt an Licht und Wärme, um die Reben gedeihen zu lassen. Und weltweit betrachtet gibt es auch nur wenige Gegenden, in denen Gott derzeit seinen Wein anbaut. In Matthäus 22, 14 lesen wir beispielsweise: Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und in Lukas 12, Vers 32 bezeichnet Gott uns als kleine Herde, wenn es heißt: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Schauen wir uns nun die Pflanze genauer an. Starten wollen wir hierbei nicht mit der Wikipedia und auch nicht mit diversen Büchern über Wein, sondern mit der Heiligen Schrift selbst. Wenn Ihnen die folgende Bibelstelle bekannt vorkommen sollte, dann ist das kein Zufall. Wir lesen sie meist beim Passa und wie schon erwähnt, verbinden sich auf beeindruckende Art und Weise Christi erstes Kommen und sein zweites Kommen, wobei die Analogie des Weines hier eine besondere Rolle spielt. Von daher schlagen wir kurz nach in Johannes 15. Johannes 15 und dort lesen wir die Verse 1 bis 8. Johannes 15 und in Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Christus bezeichnet sich hier als den Weinstock und uns als die Reben. Wir zusammen gehören dem Weingärtner, Gott, dem Vater. Doch welche Aufgabe hat der Weinstock? Schauen wir uns also als zweiten Punkt den Weinstock an. In Vers 5 haben wir gelesen, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, ohne die geistige Versorgung durch Christus wären wir niemals in der Lage, geistig zu überleben. Wir haben bei uns zu Hause im Garten einen Weinstock und es ist ganz interessant, wenn der Wein in vollem Saft steht, möchte ich mal sagen, und man schneidet die Reben ab oder selbst nur einen Zweig ab und lässt ihn ja nur ein paar Minuten liegen. Die Blätter verschrumpeln und nach ganz schneller Zeit ist das Blattwerk vertrocknet. Und so auch hier die geistige Versorgung, wenn wir am Weinstock bleiben, dann werden wir durch Christus mit alledem, was wir geistig nötig haben, versorgt. Wenn beim Weinbau die grundsätzlichen Bedingungen, also die richtige Anbauzone, erfüllt sind, ist Wein eine beachtliche Pflanze. Auch in extrem nährstoffarmen, trockenen Böden, auf denen keine andere Kulturpflanze mehr gedeiht, ist sie noch lebensfähig. Diese Überlebenskraft schöpft sie in erster Linie aus dem Wurzelwerk. Tiefer als bei anderen Pflanzen dringen ihre Wurzeln in den Boden ein und suchen dort, was sie in höheren Bodenschichten nicht finden, wie zum Beispiel Wasser, Mineralien, Stickstoff, und sorgen für den Nährstofftransport. Unser Weinstock, Jesus Christus, versorgt uns mit weit mehr, als wir zu unserem physischen Gedeihen benötigen. Dazu bitte die nächste Schriftstelle in Johannes, und zwar in Johannes 4. Johannes 4, und wir beginnen in Vers 6. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde, also ungefähr gegen 12 Uhr mittags. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir gesagt hat, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Sprich zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Verständlicherweise hat die Frau überhaupt nicht verstanden, was Jesus hier meinte. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir diese Erkenntnis bekommen haben. Und in Vers 12 dann: Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, und hierum geht es: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aus dem Brunnen schöpft und das Wasser trinkt, hilft vielleicht, den Durst zu stillen für eine kurze Zeit, aber ihn wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden und das in das ewige Leben quillt. Christus versorgt uns mit dem lebendigen Wasser, dem Heiligen Geist. Der Rebstock selbst ist die Fortsetzung der Wurzeln über der Erde. Über die Wurzeln zieht der Weinstock jedoch nicht nur Wasser zur Versorgung der Reben, sondern die Wurzeln verankern auch den Weinstock im Boden. Und fest verwurzelt trägt der Weinstock dann die Reben. Das heißt, der Weinstock gibt den Reben Halt. Es heißt in Römer 11 und in Vers 18: Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzeln, sondern die Wurzel trägt dich. Eine sehr interessante Analogie, wie ich meine. Versorgung und Halt, Standhaftigkeit im Leben. Das gibt uns unter anderem der Weinstock. Eine weitere wichtige Eigenschaft hier ist das einjährige Holz. Das einjährige Holz am Weinstock. Aus den Knospen gehen grüne Triebe hervor, die rasch verholzen. Sommertriebe oder einjähriges Holz heißen sie in der Winzersprache. Ihnen gilt das Hauptaugenmerk des Winzers. An ihnen wachsen nämlich Blätter, Ranken und die Blüten, aus denen sich später die Trauben entwickeln können. Für seine Ernte kennt Gott auch zwei Lesezeiten, die Gott uns durch seine Festtage vor Augen führt. Die kleine Ernte im Frühjahr nur für die Erstlinge und die große Lese später im Herbst. Nicht jede Knospe, wie wir gerade gelesen haben, die einen an dem einjährigen, die anderen am zweijährigen Holz, wird zur gleichen Zeit geerntet. Wir haben das Privileg, zu den Sommerknospen am einjährigen Holz zu gehören, die wir, wenn wir Frucht bringen, als erstes abgeerntet werden. Dann als nächster Punkt wollen wir uns auf die Reben konzentrieren oder auf die Reben achten. Und wir sind die Reben. Und bevor eine Rebe Frucht bringen kann oder Früchte tragen kann, müssen die Blütenstände befruchtet werden. Und der Wein hat je nach Art entweder eingeschlechtliche oder zweigeschlechtliche Blüten. Das heißt, entweder weisen in jeder einzelnen Blüte, gibt es dort männliche Staubgefäße und einen weiblichen Fruchtknoten, oder aber sie sind eingeschlechtlich. Die europäischen sind meistens zweigeschlechtlich, die europäischen Weinsorten, und die amerikanischen Reben hauptsächlich eingeschlechtlich, und diese brauchen Insekten oder den Wind, um befruchtet zu werden. Und ist es nicht interessant, Geschwister, dass auch wir auf unterschiedliche Art und Weise befruchtet werden? Unsere Berufung erfolgt auf unterschiedliche Art und Weise. Manche kommen durch direkten Kontakt mit Familienmitgliedern oder Bekannten wie bei der zweigeschlechtlichen Variante zur Kirche. Und wieder andere kommen durch äußere Einflüsse oder äußere Bedingungen, wie etwa eine Werbung, eine Anzeige, ein zufällig gesehenes Video auf YouTube, in Kontakt mit der Kirche und werden dann berufen und später befruchtet. Dann, nicht zu verachten, die Blätter. Die Blätter. Das Blattgrün zieht durch die Photosynthese das Kohlendioxid aus der Luft und wandelt es in eine spezielle Zuckerart um. Guter Laubwuchs ist daher ebenso wichtig wie ausreichend Helligkeit im Anbaugebiet. Nachts scheiden die Blätter dagegen Wasser aus. Und das ist sehr interessant, denn dadurch reguliert ein Weinberg das Mikroklima. Das heißt, der Weinstock selbst mit all seinem Blattwerk hat eine positive Auswirkung auf die Umgebung. Und ich erwähnte es eingangs, wer es jemals genossen hat, unter einem Weinstock zu sitzen und durch die verdunstende Feuchtigkeit der Blätter die angenehme Kühle in Sommerhitze erlebt zu haben, der weiß das als Genuss zu schätzen. In Johannes 8 und in Vers 12, auch diese Stelle kennen wir, das sind alles keine neuen Stellen, alles keine Stellen, die man jetzt hier am Fest erwähnt, die aus einer besonderen Offenbarung einer neuen Bibel stammen, alle Stellen, die wir kennen und schon mal gelesen haben. Und trotzdem tut es gut, die immer wieder zu lesen. Johannes 8 und in Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Um geistig richtig zu gedeihen, müssen auch wir unser Blattwerk dem Licht nach ausrichten, und zwar dem richtigen Licht. Denn nur wenn wir uns nach dem wahren Licht ausrichten, erreichen wir eine bestmögliche Versorgung. Und wie der Wein auch, so können und so sollen wir eine Bereicherung für unsere Umgebung sein. Und dort für ein gutes Mikroklima sorgen. Denn es heißt in Matthäus 5 und in Vers 16, ich zitiere hier die Stelle: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst euer Licht leuchten. Was genau ist unser Licht? Christus in uns, wie wir gelesen haben, ist das Licht in uns. In Johannes 8 und in Vers 12, ich bin das Licht. Und wir sollen unser Licht, Christus in uns, leuchten lassen. Dann kommen wir zu den Blütenständen. Die Rebe selbst weist keine Einzelblüten auf, sondern Blütenstände. Diese werden, und jetzt Vorsicht an den Übersetzer, Gescheine genannt. Aus jedem Geschein oder Blütenstand mit seinen 100 bis 150 Einzelblüten entwickelt sich später eine Traube mit entsprechend vielen Beeren. Und auch wir als Christen sind eher Blütenstände, weniger Einzelblüten. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern bilden einen Leib. Und auch hierzu eine bekannte Bibelstelle in 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 14. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. So ist auch der Leib nicht ein Glied, sondern viele. Dann zu meinem siebten Punkt, die Trauben und Beeren. Nicht die Bären, sondern die Beeren. Die Trauben bestehen aus einem holzartigen Stielgerüst, den Rispen und den Beeren. Wenn diese mit dem Weinstock verbunden bleiben, dann werden sie, wie wir schon gehört haben, mit der notwendigen Nahrung versorgt. Wir hatten gerade in Johannes 15 schon gelesen, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Doch wenn wir einmal befruchtet wurden und dabei sind zu wachsen, beschreibt Vers 6 ein Szenario, das wir nicht erleben wollen. Denn es heißt dort, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen verbrennen. In diesem Zusammenhang sei es mir erlaubt, auf eine Stelle hinzuweisen, die wir in Hebräer finden, Hebräer 10 und die Verse 23 bis 25. In Vers 23 heißt es von Hebräer 10, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat, und lasst uns aufeinander Acht haben und anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Das heißt, wir als Rebe können uns abschneiden vom Weinstock. Und dann haben wir gerade in Vers 6 gelesen, was dann passieren wird. Aus Qualitätsgründen reduziert der Winzer auch die Anzahl der Reben. Aus Qualitätsgründen wohlgemerkt. Sommerschnitt nennt der Winzer diesen Vorgang. Denn der gute Winzer verzichtet lieber auf einen großen Ertrag zugunsten der Qualität. Matthäus 7, Vers 21 und 23, und ich zitiere hier nur kurz, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Ja, waren wir nicht tolle Reben? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wenn Christus erst wieder im Reich Gottes vom Wein trinken wird, dann ist der Prozess der Weinherstellung abgeschlossen. So wie auch unsere Verwandlung dann abgeschlossen sein wird. Denn nur die Beeren zur Lesereife zu bringen, macht noch keinen Wein. Die Beeren müssen weitere Schritte durchlaufen, um durch die Umwandlung dann zu Wein zu werden. Zunächst einmal müssen sie natürlich geerntet werden. Dann erfolgt das Maischen, bei dem die Haut der Beeren aufgerissen wird. Und dann ein Durchmischen von festen und flüssigen Bestandteilen stattfindet. Die so gewonnene Maische ruht nun eine Weile und durch die natürlich vorhandenen Hefen kommt es zum Gärprozess und zur Bildung von Alkohol. Die vergorene Maische wird gepresst und in Fässer abgefüllt. Dort wird er gelagert und reift zu dem heran, was wir an ihm schätzen. So wie der Wein einen Zeitraum zur Reifung benötigt, so wird auch in uns kein Charakter durch ein Es werde erzeugt. Wir müssen ihn, wie auch beim Wein, über die Zeit bilden. Und dann mein letzter Punkt für heute, die Qualität. Die Qualität. Interessant ist, dass die Qualität des Weins durch Gesetze geschützt wird. Weingesetze sollen nicht nur vor Fälschung schützen, sondern auch dem Verbraucher mehr Sicherheit über Klarheit über Herkunft, Mindestalkoholgehalt und die Rebsorte und die entsprechende Qualität geben. So wie die Gesetze den Wein, beziehungsweise den Konsumenten, wie wir es sind, schützen, So schützen auch die Gesetze Gottes uns und unsere Mitmenschen. Sie garantieren die Qualität. Denn Paulus sagte, so ist das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, recht und gut. Geschwister, es gäbe sicherlich noch eine Vielzahl an Punkten, die man aus der Analogie des Weines gewinnen könnte. Aus Zeitgründen musste ich diese leider reduzieren auf die, die wir soeben besprochen haben. Doch es lohnt sich, über weitere Dinge nachzudenken, einfach mal zu meditieren. Warum nimmt Christus keinen Wein zu sich, jetzt zu dieser Zeit, sondern wartet bis aufs Millennium? Was macht den Wein so besonders wertvoll? Welche Vorteile haben verschiedene Rebsorten? Welche Gefahren lauern auf den Wein? Wie die Reblaus oder schlechte Witterung, Nährstoffmangel etc. Ich hoffe, dass wir heute etwas mehr über den Wein kennengelernt haben und insbesondere über die Analogie, die der Wein uns bietet, hier am Fest in Bezug auf unser christliches Leben. Geschwister, erfreuen wir uns hier am Fest, am Wein, am starken Getränk. Doch vergessen wir nicht, warum wir hier sind. Es geht um mehr als den physischen Genuss. Es geht um die Ewigkeit. Denken wir daran, wenn wir mit den Geschwistern anstoßen, hier am Fest, und der Aufforderung Folge leisten, gib das Geld für alles, woran dein Herz Lust hat. Sei es für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder für alles, was dein Herz wünscht, und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Zum Wohl.